Hallo Matthias, hast
Ja,
du
hallo
deine
Markus.
Vorbereitung abgeschlossen?
Das ist so ein Stress, du machst dir gar kein Bild. Hier geht's drunter und drüber. Wir haben Freitagmorgen und nehmen hier die Podcast-Folge auf. Wir sind beide aufgeladen von unserer erlebnisreichen Woche. Erzähl doch mal du, was hast du erlebt?
Ja, das spannendste Thema in dieser Woche war tatsächlich ein Hilferuf eines Blechverarbeiters, der mich ereilt hat, der tatsächlich eine Reklamation hatte und im Rahmen der Reklamation festgestellt hat, dass seine Konstrukteure Schulungsbedarf haben in Sachen Beschichtungstechnik.
Das ist ja das weltbekannte Methode LDS. Lernen
LDS.
durch Schmerz.
Lernen durch Schmerz. Ja, genau, das hat ihn genau ereilt. Aber das ist nicht dabei geblieben. Ich bin da mal da gewesen. Wir haben mal so ein Sondierungsgespräch geführt, wo wir uns dann mal angeschaut haben, wo brennt denn der Baum und an welchen Stellen müssen wir anfangen. Und wir haben es dann relativ schnell eigentlich gemerkt. Es hat eingeschliffene Routinen gegeben. Schreibt in die Zeichnung eigentlich das rein, was man immer da reinschreibt. Geht von ganz falschen Voraussetzungen aus, was denn letztendlich eine Pulverbeschichtung alles lösen kann an Problemen. Aber das ganze Vorfeld mit Vorbehandlung auf unterschiedlichen Substraten, also die fertigen Aluminium und die fertigen Stahl, unterschiedliche Vorbehandlungsverfahren, völlig unbekannt in dem Sektor. Es wird, wenn überhaupt, ein Farbton reingeschrieben, der aber auch nicht genauer spezifiziert ist. Das Thema hochwetterfest und Außenbeständigkeit und solche Dinge. Ganz viele Unbekannte. Und wenn ich mir überlege, das ist kein Unbekannter oder kein kleines Unternehmen, fand ich, ja, genau, Lernen durch Schmerz.
Mich regt es das auf, dass viele Metallbauer oder Stahlbauer das Gefühl haben, wenn ein Werkstück erkaltet ist auf der Werkbank, dann ist es ausreichend nachbearbeitet.
Ja.
Das heißt, da ist die Schweißzunder drauf, da sind Perlen drauf, da ist nichts entgratet richtig. Ich sage immer, das fällt runter von der Werkbank und die denken, das wäre vorbereitet fürs Lackieren. Und dann fragst du, ja, kann ich da drauf lackieren? Ist das in Ordnung? Also gerade, wenn Strahlen nicht vorgeschrieben ist.
Ja.
Dann muss ich davon ausgehen, dass der seinen Job gemacht hat.
Ja.
Und die haben nicht einmal das Bewusstsein, in die Richtung zu denken.
Und ich gehe dann immer so weit, ich sage immer, man kann denen das ja noch nicht mal vorwerfen. Die müssen halt eben nur bereit sein, sich weiterzuentwickeln und Dinge zu lernen. Das ist ja tatsächliche Unwissenheit. Das machen die ja nicht absichtlich, ne? Aber das ist so dieses Image, was wir in der Lackierbranche haben. Zum Schluss schmieren wir da mal so ein bisschen Lack drauf. Das kann jeder.
Ja.
Und dass man im Vorfeld vielleicht ein paar Sachen vorbereitet oder einfacher gestaltet für den Beschichter und seien es die Informationen und sei es die Kommunikation. Und dann haben wir ja auch auf unserer Seite der Beschichter auch nicht nur immer die hellsten Kerzen auf der Torte. Da ist ja auch der ein oder andere dabei, der dann auch vielleicht mal die Augen zumacht. Und ja, und dann anschließend ist das Problem dann letztendlich beim Endkunden da mit einer fetten Reklamation.
Ja. Das heißt, es ist wichtig, den ganzen Prozess zu überblicken. Und da braucht doch irgendeiner den Adlerperspektive.
Ja, genau so ist das, ja.
Und das erwarte ich von einem Profi, dass er seinen Prozess kennt.
Absolut, ja.
Ich war ganz im Süden und war da bei einem kleinen Lohnbeschichtungsbetrieb und er hat gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und der hat mich schon fast in den Himmel hochgelobt. Ja, schön, dass du da bist und es freut mich ja in meinen kleinen Hallen. Und er wollte von mir die Absolution haben. Mensch, Bader, sag mir doch, ob ich alles richtig mache. Und das war wirklich eine schöne, kleine, kompakte Anlage. Und ich habe gesagt, hey, bevor wir hier an kleinen Ecken und an Kleinigkeiten rumkritisieren, ist erst der Gesamteindruck voll in Ordnung. Da ist eine tolle Strahlkabine drin. Da wird mit metallischem Strahlmittel kantig gestrahlt. Da ist eine Vorbehandlungsanlage drin. Der weiß, was er tut. Die sieht sauber aus. Dass das eine Einkammeranlage ist, das ist erstmal toll, dass eine Anlage ist. Jetzt kann man schauen, ob man das noch verbessern muss. Aber das Ding sieht sauber aus. Das funktioniert. Eine schöne Fördertechnik in Handschiebetechnik. tolle Öfen, eine Kabine, wo man Platz hat zum Beschichten. Dann habe ich gesagt, da ist alles picobello. Er hat schon begonnen, Eigenkontrolle zu machen in verschiedenen Blechen und macht ja wirklich so seine Versuche. Dann habe ich gesagt, natürlich kritisieren können wir beide überall. Aber das ist auch nicht die Aufgabe. Man muss erst auch mal das Pferd streicheln und sagen, gut gemacht.
Ja.
Und da, jetzt geht's da um die Verbesserungen im Detail. Aber ich habe gesagt, hey, das, was ich sehe, ist super. Und da geht's jetzt um die Themen, wie kann ich richtig kalkulieren, damit ich auch ein preiswertes Angebot mache und nicht immer nur das beste Angebot. Wie kann ich mich einstufen in der Qualitätsstufe, damit ich die Normen erfüllen kann? Was ist C3? Und was muss ich tun? Und jetzt kommt schon wieder unser Freund Ernst Timmermann und sagt, C3 ist nur die falsche Wahrheit, du brauchst auch die Schutzdauer.
Ja, ja?
Absolut. An dieser Stelle einen kleinen Gruß an die DFO und an Herr Timmermann. Das heißt, ich muss ja wissen, was ich tue.
Ja.
Und das ist ja, denke ich, unser Credo und da unterstützen wir gerne. Und das Tolle ist, ich will das für dich auch sagen, dass wir ja die Sachen runterbrechen auf ein verständliches Niveau.
Ja, ja, das ist ganz wichtig. Das ist ja häufig so, dass die Leute dann auch mit komplexen Theorien zugeballert werden. Und manchmal sind es tatsächlich die einfachen Dinge, die dann wirklich vor Ort an der Anlage helfen und dafür sorgen, dass denen Licht aufgeht und dann tatsächlich auch was verstanden wird. Ne? Und dann das dann letztendlich in der Praxis umgesetzt wird. Ja.
Und oftmals wird in der Ausschreibung reingeschrieben, was man findet an Normen, nur in der Sorge, dass man garantiert irgendwo den Stand der Technik trifft.
Ja.
Und ich habe Ausschreibungen gesehen für eine Renovierung von einem großen Baukomplex. Und da wurde dann plötzlich die Flüssiglackiernorm von der Deutschen Bahn hergezogen, die Norm für Brückengeländer von Straßen. Und 12944 war auch erwähnt. Und was du hast du nicht gesehen?
Ne? Alles, was man hat, kramt man dann zusammen. Ne?
Genau. Ja, aber wollen wir uns jetzt hier über blöde Normen reden oder was ist denn heute der Plan?
Nee, wir haben uns heute mal gedacht, wir machen eine schnelle Folge, wo wir aus unserer Sicht mal über die Top 5 der Probleme sprechen, die uns in Pulverbeschichtungsprozessen in unserem täglichen Doing so begegnen.
Einspruch, euer Ehren. Wir Bitte. Können doch nicht hier das wichtigste Thema auf der Weltboden schnell abackern.
Doch.
Wir würden da schon ein bisschen Zeit lassen.
Wir können solche Dinge ja als Appetithappen nehmen und in einer der zukünftigen Folgen, wenn dann die Abonnenten oder die Hörer unseres Podcasts uns das dann in die Kommentare schreiben, dann können wir solche Dinge ja gerne vertiefen. Das ist also der Appell, wirklich kommentieren, Feedback geben, Wünsche äußern, wo wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das machen wir gerne.
Hier kommen die Top 5 von Markus und Matthias. Fang an, du bist drin im Thema.
Ja, fangen wir mit dem ersten Thema an. Das ist tatsächlich die Konstruktion, so wie es dann auch in dem Beispiel in dieser Woche war. Die beschichtungsgerechte Konstruktion eines Bauteils. So, und wenn wir jetzt heute mal nur über Pulverbeschichtung sprechen, dann reden wir natürlich über die klassischen Themen, die mit dem Aufladungsverfahren oder mit dem Aufladungsprinzip zu tun haben. Ob ich jetzt mittels Corona oder mittels Tribo auflade. Ich habe beim Pulverbeschichten in den meisten Fällen halt eine Corona-Aufladung, also eine elektrostatische Pulverbeschichtung. Und dann spielt natürlich die Bauteilkonstruktion eine große Rolle in Bezug auf Faradaysche Käfige, also Hohlräume, die dann abschirmen, aber auch im Bezug auf irgendwelche Ecken, Kanten, Spitzen, die ich an das Bauteil dran konstruiere, wo ich dann natürlich die Physik so ein bisschen austricksen kann.
Das Wasser
dann aber
muss ablaufen.
Bitte?
Das Wasser muss ablaufen können.
Ja, genau, das sind alles so Dinge, die man dann halt eben in der Konstruktion mit einbringt oder einbringen kann, wenn man den gesamten Prozess kennt. Also nicht nur den Beschichtungsprozess, sondern sich auch dann mal anschaut, was passiert denn vorher mit den Teilen in der nasschemischen Vorbehandlung? Dann sind wir nämlich beim Thema Auslaufbohrungen, haben wir einen Tauchprozess, dann brauche ich auch noch Entlüftungsbohrungen, damit sich nicht oben eine Luftblase bildet, in der keine Beschichtung stattfindet. Also alles Themen, die direkt in die Konstruktion des Werkstücks einfließen.
Was mache ich mit Falzen oder Doppelungen, wo dann oben das Wasser reingeht und unten die Rostbrühe rausläuft?
Ja.
Das sind ja vorhersehbare Fälle, aber ich muss natürlich sensibilisiert sein.
Genau.
Und schon sind wir bei dem Thema, du hast angesprochen, die Vorbehandlung. Da muss ich wissen, habe ich einen Strahlprozess, habe ich eine chemische Vorbehandlung? Kann meine Chemie das, was ich gern hätte? Hm. Ist die Eisenphosphatierung, das ist ein altes Thema, ist die wirklich geeignet für die Fassade? Und da gibt es nur eine Antwort, nein.
Ja.
Und da muss ich auch die Finger weglassen. Und so gibt es hier verschiedene Ausschlusskriterien, dass ich halt mit einer Vorbehandlung, mit einer Chemievorbehandlung nicht alles erschlagen kann. Und ich muss auch immer prüfen, kann das Versprechen, das mir der Hersteller gibt im Datenblatt, kann ich persönlich in meiner Anlage dieses Versprechen auch einhalten und weitergeben. Und dann sind wir schon bei dem Thema, ich überspringe da den Punkt, der Kontrolle, der Selbstkontrolle.
Ja.
Wir haben immer so einen Spruch auf Lager, wer keine Prüfung macht, bei dem ist jedes Werkstück gut. Mhm. Das heißt, wenn ich die Augen zumache beim Abhängen, dann ist alles gut. Aber das darf es ja nicht sein. Und da davor kommt noch vor der QS ist nur der Prozess. Wir haben hier notiert Schichtige. Sag doch mal was dazu.
Ja, also es geht ja im Prinzip immer darum, Zusammenhänge zu verstehen, zu wissen, wie lade ich mein Pulver auf und wie kommt das Pulver dann letztendlich zum Werkstück. Und dann habe ich halt verschiedene Effekte. Der größte Anteil an Verschwendungen sind immer zu hohe Schichtigen, die dann halt eben auf der anderen Seite natürlich Material verschwenden, weil ich mehr draufbringe, als ich tatsächlich brauche. Der Pulverlackhersteller hat ja irgendwann mal eine Schichtdicke definiert, bei der dann alle Qualitätseigenschaften erreicht werden. Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist, je höher die Schichtdicke oder auch bei einer zu geringen Schichtdicke, ist natürlich das optische Erscheinungsbild unterschiedlich. Der Verlauf ist nicht mehr da. Ich habe vielleicht schon irgendwelche Elektrostatik-Rücksprüher, dass ich halt eben Oberflächenstörungen habe, die durch eine zu hohe Schichtdicke entstanden sind. Ich habe Verlaufsstörungen, ich habe ein anderes Strukturbild und alles so Themen, die dann natürlich direkt mit der Schichtdicke zusammenhängen. Bei zu niedriger Schichtdicke ist natürlich immer das Thema, wenn ich halt so dünn bin, dass ich den Untergrund nicht abdecke, dann habe ich halt irgendwelche Markierungen oder Farbtonunterschiede. Alles Dinge, die halt eben deutlich machen, dass eine schichtige Überwachung wichtig ist.
Und jeder, der schon mal in einem Outdoor-Laden war, kann sich vielleicht erinnern, dass an den Zelten dran steht, wie stabil die Zelte sind bei Millimeter Wassersäule. Das heißt, ja, wie lang sind die dicht?
Ja.
Und genau diese Dichtigkeit muss ja auch die Beschichtung herstellen.
Ja.
Das heißt, wenn die zu dünn ist, dann habe ich eben keine ausreichende Wasserdampfdiffusionsstabilität. Das heißt, da geht einfach die Brühe durch.
Ja.
Und wenn sie unten ist, dann korrodiert das Substrat. Und da kann man machen, was man will.
Genau.
Und wenn der Chef oder der Vorarbeiter halt dahinter ist nach der Schichtige und sagt, mach nicht so viel drauf, dann kippt das ganz oft um in einen negativen Effekt.
Ja.
Und deswegen auch hier wieder, ich bin wirklich der Onkel, der immer sagt, es gibt für jeden Prozess eine einfache Technik zur Qualitätskontrolle und Überwachung. Hm. Das fängt an mit dem Temperaturmessstreifen, dass ich also nur einen Kleber drauf mache und dann prüfe, habe ich überhaupt bei diesem Werkstück meine Einbrenn- oder Vernetzungstemperatur erreicht. Ich habe noch keine Aussage zur Zeit, aber ich weiß wenigstens, jawohl, ich habe 180 Grad Objekttemperatur gehabt. Das Ding kostet 2 Euro, kann ich bestellen bei Amazon oder bei allen anderen Händlern. Und ich habe ein einfachstes Ofenmessgerät, das wirklich funktioniert.
Und es ist ja wie bei allen Themen. Ich muss einfach solche Dinge dann auch tun. Wenn ich mit dem Auto beim Nebel fahre, dann passe ich meine Geschwindigkeit hoffentlich auch an, dass ich keinen Blindflug dahin lege. Und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Wenn ich keine Prüfung durchführe, wenn ich also meine Einbrennbedingungen nicht überprüfe, die Objekttemperatur überprüfe, die ein Bauteil bekommt. Wenn ich eine Schichtdicke nicht messe, sei es im eingebrannten Zustand, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was habe ich tatsächlich drauf, oder halt heute während des Prozesses mit berührungsloser Schichtdickenmessung, dann ist das auch genauso der Blindflug, der auf der einen Seite meine Qualität beeinflusst, auf der anderen Seite aber auch einen direkten Einfluss auf die Beschichtungskosten hat, indem ich halt mehr Material aufbringe, als ich tatsächlich brauche.
Und deswegen ist auch der Ofen ein Sorgenkind. Ganz oft höre ich, ja, dann lassen wir es halt ein bisschen länger drin.
Ja.
Ohne irgendeine Verifizierung, was ist das bisschen? Ich habe kein Problem mit ein bisschen länger, wenn es stimmt.
Ja.
Aber ich muss wissen, beim Kochen macht man auch sehr viel mit Geschmack und mit Gefühl und mit Intuition. Deswegen, das ist nicht hier in Kritik zu bringen. Aber ich muss ja dann doch mein Gefühl auch kalibrieren. Und dazu muss ich eben wissen, was ist die Wandstärke? Was sind hier für Joker-Teile eingebaut?
Ja.
Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren mal ein Vierkantrohr geprüft oder gemessen mit einer Ofenkurve. Und das Vierkantrohr war von Schreibtischen Rahmen. Und dann war das eben ringsrum zugeschweißt. Und dann war dieses 2 mm Vierkantrohr, hat die gleiche Ofenkurve gezeigt wie ein 8 mm Flachstahl.
Ja.
Abgespeichert hat aber jeder diesen 2 mm.
Ja.
Und wir vergessen den Effekt der Thermoskanne. Eingeschlossene Luft isoliert.
Ja.
Ich kann die Wärme nur von außen über die Ventilation auftragen oder übertragen. Ja. Und das ist das Geheimnis. Schon ein popeliges 2 mm Stahlrohr kann bei der entsprechenden Verbauung extreme Schwierigkeiten machen.
Ja.
Und da sind wir jetzt noch nicht bei dickwandigen Bauteilen oder Doppelungen.
Ja.
Und da kann man sicher sein, viele, viele Fehler passieren im Ofen, werden oft nicht erkannt und daher werden sie entweder nicht reklamiert oder führen dann zur hellen Katastrophe. Und schon sind wir beim Thema Nummer 5.
Ja, das ist die Überprüfung. Ich meine, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, wirklich die Qualitätssicherung konsequent und professionell durchzuführen.
Ja, aber es hat doch keinen Wert. Ich kann doch nicht da 5 Mann nur für die QS abstellen. Das geht doch nicht. Was soll ich denn noch alles machen? Ich verdiene doch schon da nichts. Du spürst, ich bin in heller Aufregung.
Weil genau diese 5 Leute werde ich anschließend brauchen, wenn nämlich die erste dicke Reklamation unter Schmerzen kommt. Dann steht nämlich im Extremfall der gesamte Betrieb oder wenn irgendwelche Prozessprobleme auftauchen. Man muss den Mittelweg finden. Ne? Ich komme ja nun aus der Konzernwelt, wo natürlich dann auch ganz oft sich dann Routinen etabliert haben, wo dann Dinge zu häufig, zu oft, zu intensiv überprüft worden sind. Und es fehlt dann der Entscheider, der dann mal sagt, okay, das müssen wir jetzt nicht 3-mal am Tag machen. Das reicht vielleicht 1 oder 2-mal am Tag. Aber ich brauche eine Konstanz und wir sprechen ja über diese Fälle, in denen nichts gemacht wird, wo also wirklich der komplette Blindflug da ist und ich kein Gefühl dafür habe, wenn ich ein neues Pulverlacksystem qualifiziert habe, wenn ich ein neues Bauteil habe, ein erstes Muster beschichte, dass ich dann tatsächlich keinen Blindflug mache und die Qualität überprüfe und sichere.
Musst du noch nachdenken, wenn du aus dem Kreisverkehr rausfährst, ob du blinken musst?
Nee, ich nicht mehr.
Das sind dann Routinen, die sich einschleifen.
Ja.
Und ich sag, wenn du als Beispiel eine Induktionsplatte hast, dann kannst du den Kochtest, die hat einen Timer drin, das sind billige, preiswerte Induktionskochfelder, Einzelplatten, die kann man kaufen im Internet. Und die haben einen Timer drin, nach 2 Stunden hören die automatisch auf. Da muss doch keiner daneben stehen.
Genau.
Und dann kocht hier mein Prüfblech und ich habe Aussagen über meine Vorbehandlungsqualität.
Ja.
Wenn man sich das vorstellt, ich tue ein Blech köcheln lassen in einem Wasser, das ich sonst mache für einen Tee. Genau der gleiche Prozess. Und ich habe hier eine qualifizierte Aussage zum Restsalzgehalt auf meiner Substratoberfläche. Das ist doch ein Killer-Argument. Und das ist ein QS Methode, die ich ohne Probleme und in Anführungszeichen ohne Kosten jeden Tag durchführen kann. Und es dauert nur wenige Sekunden, das Wasser einzufüllen, Start zu drücken und wenn es draußen ist, eine Stunde lang trocknen lassen, dann mache ich einen Gitterschnitt und ich weiß, wo der Hammer hängt.
Ja.
Und das sind unser Tenor, dass wir nicht eine Doktorarbeit einfordern, sondern sagen, es geht einfach, ich kann einfach starten.
Ja. Ja, das waren so unsere fünf Themen. Ich meine, wir haben das Thema Trocknung und Ofen schon vertieft in der vorletzten Folge. Werden sicherlich das Thema Qualitätssicherung noch in mehreren Folgen mal intensiv betrachten. Und ja, schreibt uns rein, welche Dinge wir vertiefen sollen. Und für uns waren das jetzt wirklich die fünf Highlights, die uns eigentlich immer wieder unterkommen. Das Thema Konstruktion, das Thema Vorbehandlung, das Thema Schichtdicke und Beschichtungsprozess, das Thema Ofen, Einbrennverhalten und Zeiten, um die Objekttemperatur zu erreichen und das Thema Qualitätssicherung.
Und jeder, der mich kennt, der weiß, jeder braucht Pulver. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Woche, macht's gut und vergesst mir die Qualität nicht.
Ebenfalls, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und ans Abonnieren denken und bis zum nächsten Podcast. Ciao.
Ciao.